Es gibt zum Glück sehr viele Menschen, ne, die, also gute Menschen einfach, die ein reines Herz haben und ein schönes Herz haben und die auch wissen, dass wenn man etwas kreiert, also dass es nicht nur darum geht, dass ich jetzt irgendwie damit erfolgreich werde oder die sagen können, ich habe dieses Video directed, sondern es geht auch darum, dass wir unsere Geschichten erzählen.
Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit der fantastischen Rapperin Ebo über Solidargemeinschaft und über Dringlichkeit. Es war ein wunderschönes Gespräch. Ich bin absolutes Fangirl und habe mich sehr geehrt gefühlt über ihren Besuch und wünsche euch unheimlich viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo, liebe Ebo. Ich freue mich so doll, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
Ich fange mal mit einer profanen Frage an. Wie geht's dir heute?
Wie geht's mir heute? Gut und müde. Ja.
Willst du erzählen, warum du müde bist? Ich weiß es schon.
Ich bin müde, weil ich morgen mein Album-Release habe und ganz viele Termine davor und ganz viel so Aufregung auch und Proben und ja.
Genau, dann hast du nämlich schon den ersten Teil meiner nächsten Frage quasi beantwortet, weil ich würde dich so voll gerne bitten, ob du dich selber so ein bisschen vorstellen kannst für die Leute, die gar nicht wissen, wer du bist und was du machst. Lass mich es noch einmal anders formulieren. Was ist dir wichtig, was Leute von dir wissen sollen?
Was ist mir wichtig? Ja, ich bin Musikerin, also ich bin Rapperin. Und ich beschäftige mich in meiner Musik viel mit Themen, die Queerness angehen, Feminismus angehen, Rassismus angehen. Also viel so gesellschaftskritische Themen auch. Und mir ist es, glaube ich, als Künstlerin auch wichtig, meine Stimme dafür zu nutzen, gewisse Themen anzusprechen.
Was sind gewisse Themen?
Kommt immer drauf an, also je nachdem, wo ich so eine Dringlichkeit sehe, wenn, also zum Beispiel bei meinem letzten Album war für mich irgendwie so wichtig, dass dem Album einen kurdischen Namen zu geben. Da ging es auch viel so um meine kurdische Identität und ja, bei dem jetzigen Album zum Beispiel geht es mir sehr viel um queere Liebe und es geht auch nicht immer darum, was gerade gesellschaftlich so eine Dringlichkeit hat unbedingt, sondern es geht auch darum, was in meiner eigenen Timeline so für mich eine Dringlichkeit hat. Und das war jetzt in den letzten Jahren auf jeden Fall so dieses ja Queerness, aber auch, weil mir im Deutschrap so ein queeres Album gefehlt hat. Und deswegen war das für mich so eine Dringlichkeit, etwas zu kreieren, was es davor nicht so gab.
Und hast du aber so generell das Gefühl, dass du da nicht alleine mit bist, mit diesem Gefühl nach dieser Dringlichkeit? Also hast du das Gefühl, dass so vom Zeitgeist sich das bei anderen Menschen auch verändert? Es gibt ja außer dir auch noch andere queere KünstlerInnen wahrscheinlich. Ja. Nehme ich mal an. So, dass nicht alles, was irgendwie, nicht alle Menschen, die irgendwie rappen, per se hetero sind. Aber vielleicht hat das einfach, also hast du das Gefühl, es könnte was sein, was sich irgendwie zeitgeistmäßig auch verändert, oder?
Also ja, es gibt sehr viele queere Rapperinnen, aber das findet alles noch sehr im Underground statt. Also so vor allem lesbische Rapperinnen. Ich kenne viele, aber es ist echt alles noch sehr underground in Deutschland. Und im Mainstream gibt's das kaum. Und ich glaube aber schon, dass sich da auch was ändern wird. Ich glaube einfach, dass wir in Deutschland auch ein bisschen langsam sind und so nachziehen. Weil wenn ich zum Beispiel nach Amerika schaue, da gibt's solche Artists schon, die so im Mainstream angekommen sind und riesig sind, ne? Und ich glaube, dass es hier auch noch so kommen wird. Oder ich hoffe es. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass es noch nicht so viele gibt, die im Mainstream sind oder kaum, ist es auch schwierig, so sich Gehör zu verschaffen oder diese Geschichten zu erzählen.
Also das, was mir viel hier begegnet ist, so als Aussage, wenn irgendwie Queerness generell ein Thema war, dass fast alle Menschen gemeinsam irgendwie hatten, dass sie sagen, so, uns haben halt die Vorbilder gefehlt. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist, also auch wenn du sagst, es geht gar nicht für dich um so eine gesellschaftliche Dringlichkeit, sondern auch die auf deiner eigenen Timeline, was ich total schön finde, ist es, glaube ich, gleich automatisch so, dass du trotzdem damit ja irgendwie auch eine Lücke füllst, die genau das erreichen kann, nämlich irgendwo eine Vorbildfunktion auch zu haben, ne?
Absolut. Und vor allem, weil ich denke, dass alle vielleicht so ein Gefühl haben von so, wir haben doch überall, wenn Pride ist, ändern alle Firmen ihre Logos auf Pride Flag und es ist doch schon so in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir haben doch schon Serien und Filme und was weiß ich was. Und gleichzeitig bekomme ich halt schon mit, wie viele queere Menschen, Transpersonen sich das Leben nehmen immer noch, sehr junge Leute, und das ist nicht, dass die sich das Leben nehmen, sondern das Leben ist halt, wird diesen Personen so erschwert, dass es für sie schwierig ist, in diesem Leben so Hoffnung oder irgendwie positiv zu bleiben und so Kraft zu haben, weiterzumachen. Und das ist immer noch eine Realität, und da hilft es auch nicht, wenn wir überall T-Shirts haben, wo draufsteht, weiß ich nicht, gay is great oder was weiß ich, ne? Also das bedeutet nicht, dass das Leben einfacher ist. Es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne und es ist schön, diese Dinge zu sehen, aber die Lebensrealität von vielen, vor allem jungen, queeren Menschen und Transpersonen ist halt eine andere.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall aus meinem persönlichen Umfeld so bestätigen.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, gerade weil du jetzt nochmal so betont hast, auch junge Menschen, also das Jungsein, dass, wenn ich das so vergleiche mit meinem eigenen Aufwachsen, dass das eben was schön ist, dass einfach dadurch, dass wir in einer viel digitalisierteren Welt leben, die Möglichkeit einfach ist, sich irgendwie genau diese Zugänge eher zu schaffen, ne? Also dass wir uns jetzt irgendwie in Deutschland immer so dieser große kulturelle Blick nach Amerika schon immer ging, oder also das ist ja so sogar eigentlich eher vielleicht weniger geworden. Also als ich aufgewachsen bin, gab es ja eigentlich fast ausschließlich irgendwie die US-Blockbuster im Kino. Also das ist ja schon auch irgendwie diverser geworden und auch die deutsche Musiklandschaft. Aber im positiven Sinne ist es ja trotzdem so, dass es total easy ist, woanders hinzugucken oder eben sich auch zu connecten. Ne? So, das ist, glaube ich, irgendwie das, was stattfindet.
Ja, absolut.
Also, dass sich da eben auch so Communities bilden, die vielleicht so im Real Life dann manchmal fehlen für die Menschen mit Leidensdruck. Ne? So, yeah. Und dass aber dann irgendwie eine Community, eine Online-Community, das zumindest so ein bisschen abpuffern kann oder irgendwie. Mhm. Also das ist so irgendwie so ein generelles Empfinden von mir, dass es irgendwie nicht nur zu verteufeln gilt, dass wir irgendwie Social-Media-Plattformen haben, sondern dass das auch helfen kann, Menschen zu connecten.
Und auch um Wissen zu vermitteln. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit meinen jüngeren Cousinen rede, dass sie so viel weiter sind. Also ich war in deren Alter überhaupt nicht an diesem Punkt. Und ich merke einfach dadurch, dass sie durch Social Media so viel auch Informationen, auch positiv, also wie du gerade gesagt hast, man braucht es auch nicht nur zu verteufeln, die kriegen auch viele gute positive Informationen durch diese Kanäle und durch eben Personen, die zeigen, wie sie leben und was für Probleme sie haben etc. Also darüber, dass es so Online-Communities auch gibt, haben diese Kids auch ein ganz anderes Wissen.
Ich hab so eine ganz gute eigene Geschichte dazu, ja, weil ich also es ist nicht meine Cousine, sondern meine Nichte, und ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her, da war sie wirklich gerade 16 und war zu Besuch in Berlin und ich bin mit ihr essen gegangen und ich war zu dem Zeitpunkt aber so, also es ging, ohne dass ich ihr super viel Details erzählt habe, ging es einfach nur um so einen Dating-Kontext und dann gab es nur eine Person, die mir geschrieben hat und dann gesagt so, ja, ich habe doch jetzt schon gesagt irgendwie, dass ich keine Zeit habe und so und war irgendwie, habe so laut vor mich hingedacht und sie meinte zu mir, Birte, nein, ist ein ganzer Satz. und ich so, ey, wie gut, dass ich eigentlich meine ganze Feminist Education bei dir zwischengeparkt habe, damit du mir das jetzt irgendwie zurückgeben kannst.
Oh mein Gott, wie geil.
Ja, und es war so süß einfach, ne? So, weil wir waren irgendwie einfach so zusammen essen und ich meine, weißt du, aber ich war die Tante und sie war meine Nichte und sie, ja, nein, ist ein ganzer Satz. Danke.
Geil. Ja, ich habe auch tatsächlich so, auch was Dating angeht, so meine eine Cousine, da war sie 18, hat einen Typen gedatet und sie erzählt mir so davon und ich dachte mir schon so, ah, das hört sich nicht gut an, aber ich will dann auch nicht immer direkt dieses, ja, du solltest beenden. Und sie war selbst und sie so, ja, ich finde sein Verhalten sehr toxisch, weil das kann er nicht so und so machen. Ich dachte mir so, krass, mit 18, ich wusste nicht, was das ist. Ich hätte sein Verhalten, also das Verhalten von der Person nicht so benennen können, wie sie es kann und so zuordnen können und für mich direkt die Grenze ziehen können. Und ich war richtig schock, so wie sie mir das erklärt hat, dann warum das nicht funktioniert, war ich so, wow, okay, gut, dass du das kannst und weißt.
Ja, oh Mann, aber das macht mich glücklich, dass du das auch so erzählst, weil ich tatsächlich, was das angeht, also bei allem, wo man auch Weltschmerz empfinden kann, völlig zu Recht, habe ich so eine ganz große Ambivalenz, weil ich irgendwie denke, es wächst auch gleichzeitig eine unheimlich, gut educated Generation heran, was genau diese gesunde Beziehungsform zum Beispiel angeht. Ne? Mhm. Also genau das einfach so, also diese ganzen Begrifflichkeiten, die ich jetzt auch für mich irgendwie benutzen kann, sowas wie toxisch oder Gaslighting oder keine Ahnung, gab es ja in unserem Sprachgebrauch gab es die weder als Teenager noch in meinen 20ern. Und vielleicht kamen die mal in meinen 30ern auf, so, ne? Und das ist irgendwie was total Schönes, dass das so Standard ist und dass das Standardvokabular ist, auch von deinen Cousinen und allen anderen jungen Menschen zu sagen, so, ey, wir sind da aufmerksam, so, ob jemand irgendwie wirklich auf Augenhöhe mit mir ist und respektvoll mit mir umgeht und einfach auch so, die sind einfach schlau, auch solche Narrative zu hinterfragen, so, worum geht's denn gerade hier? Die können es ja auch dann benennen und sagen so, nö, ich suche mir eine Sugar Mommy oder einen Sugar Daddy und haben dann kein Problem damit. Oder eben zu sagen so, nee, ich brauche genau das nicht. So, ne? Sagen so, ey, da ist ja Platz für Pluralität. Da ist ja nur einfach die Frage nach der bewussten Entscheidung und nicht einfach irgendwas zu tun, was einem gesellschaftlich irgendwie so als Norm irgendwie so, auch als einzige Norm irgendwie vorgelebt wird oder irgendwie eingetrichtert. Oder wie viel gerade.
Voll.
Das Verb dazu.
Total.
Ja. Aber wie bist du, also hast du das Gefühl, dass du, wenn du sagst, ja, mit 18 kann sie das benennen und mega cool, hattest du irgendwie so ein Aha-Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, ey, ich bin eigentlich frei, wenn ich im Kopf frei bin? Oder war das ein Prozess? Oder sagst du, ich bin da noch gar nicht?
Meinst du jetzt, was so Beziehungen angeht? Oder?
Ja, zum Beispiel. Also.
Ich habe halt sehr spät erst angefangen zu daten, weil ich halt so eine lange Outing-Geschichte habe. Und ich glaube, wenn ich in der jetzigen Zeit gelebt hätte, also wenn ich, weiß ich nicht, 10 Jahre später auf die Welt gekommen wäre, wäre meine Story anders gewesen, weil ich halt auch jetzt merke, wie junge Leute, auch wieder das Beispiel, so meine Cousins und Cousinen, wie die mit dem Thema umgehen. Und ich glaube, ich hätte mich in der Schule schon früher outen können, etc. Aber dadurch, dass ich so spät erst gedatet habe, also ich hatte meine erste Beziehung mit 21, weil ich habe mich mit 18 bei meinem besten Freund geoutet und habe dann sozusagen erst angefangen, so wo er mein, und er war so, wie Gott eben das wollte, er war auch schwul und es war so voll die glückliche Fügung. Und er hat mich dann...
Aber wusstest du das?
Nee, ich habe es vielleicht so ein bisschen erahnt, aber ich wusste es nicht.
Das heißt, ihr habt euch einfach gefunden?
Wir haben uns einfach gefunden, es war einfach Schicksal. Und wir kannten uns auch schon, seitdem wir 13, 14 sind. Und genau, und dann habe ich mich geoutet, in dem Moment hat er sich geoutet. Und dann war er aber schon in der Zeit so am Date und meinte so, ey, du musst irgendwie Online-Plattformen auschecken, du musst schauen, weiß ich nicht, so... Er war halt total davon überzeugt, dass es halt in München, vor allem wir sind in München groß geworden, es ist super schwer ist, ohne irgendwelche Online-Plattformen jemanden kennenzulernen. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich meine erste Freundin kennengelernt. Und das war dann aber auch erst mit 21 oder mit 20, irgendwie sowas. Und ich habe das Gefühl, dass ich viel erst, also vieles, was Beziehungen angeht und wie ich in Beziehungen behandelt werden möchte und so weiter, dass ich das super spät erst alles gelernt habe. Vor allem, weil ich auch nicht ältere Personen hatte, mit denen ich mich austauschen konnte. Also ich merke so, dass bei meinen Cousinen dadurch, dass die, wenn was ist, auch zu mir kommen können oder sich mit mit meinen Tanten oder mit ihren Eltern darüber austauschen können, dass dann nochmal so Leute sind, die sagen können, hey, das ist nicht so gesund oder pass auf dich auf, etc. Und dadurch, dass wir das immer so im Heimlichen machen mussten, ne, war man halt auch oft in Beziehungen oder in Situationen, wo es einem echt gut getan hätte, eine ältere Person zu haben, die einem einfach nur sagt, so, hey, lass es nicht mit dir machen oder hey, das ist keine gesunde Beziehung, etc. Aber wenn man die ganze Zeit nur mit Leuten spricht, die im gleichen Alter sind und die gleiche Erfahrung gerade machen, ne, ist es halt super schwierig, schnell zu lernen.
Ich habe absurderweise, obwohl ich voll in, also klassisches Hetero-Girl bin, habe ich mich überhaupt nicht mit niemandem ausgetauscht.
Ah ja.
Also das ist so, ich weiß gar nicht warum, aber es war trotzdem, also und Online-Dating gab es ja auch eh nicht, aber es war trotzdem alles, was irgendwie in Richtung, in, also nur ansatzweise in Richtung von Sexualität hätte gehen können, war so schambehaftet.
Ah, ja.
Also von mir aber, auch, dass ich irgendwie, also ich hatte überhaupt nicht dieses Gefühl, ich kann irgendwie mit Freundinnen darüber sprechen oder so. Es fällt mir aber, also jetzt, wo du es sagst, habe ich da noch nie drüber nachgedacht, ob das eigentlich so allgemeingültig so war, dass dieser Austausch nicht so stattgefunden hatte oder ob das eher jetzt mein persönliches Ding ist. Da müsste ich, glaube ich, nochmal mit ein paar Leuten reden, fragen, wie war das eigentlich damals? Was mich aber total anspricht, wo ich sofort so gleich so ein Herzensgefühl habe, wenn du das erzählst, ja so eine ältere Person oder so, dass das wiederum eine Sehnsucht ist, die ich schon mein ganzes Leben lang habe, nach so einer, also ich finde ja, dass Abla so ein schönes Wort ist dafür und dass es im Deutschen dieses Wort gar nicht gibt eigentlich, ne, so, dass ich irgendwie, also das fehlt eigentlich, ne, aber so, dass ich denke, so, ich hätte gerne so eine, so eine ratgebende Mentorin irgendwie in meinem, eine Mentorin hätte ich gerne, aber so eben nicht so eine, wie ein Coaching oder
sondern
irgendwas.
Sondern so eine Abla, einfach so
also so auf einer liebevollen Ebene, also eine, die, bei der ich dann auch weinen darf und im Arm liegen darf, aber die trotzdem eben so eine Schildkrötenweisheit hat. So.
Ich glaube, warum das mich so stört, ist, weil ich das eigentlich hatte. Also ich hatte Tanten und Onkels, die immer wieder nach mir gefragt haben, die immer wieder mit mir versucht haben, so meine Tanten, wie oft die mich gefragt haben, hast du einen Freund, willst du drüber reden, wie fühlst du dich? Die haben mit mir über Sexualität gesprochen, die haben mit mir über alles Mögliche gesprochen. Ich hatte Cousinen, also ältere Cousinen. Ich bin in so einer riesigen Familie groß geworden, die sehr liebevoll war und sehr offen auch, ne, die so Beziehungen und all diese Dinge als etwas Positives versucht haben, mir zu vermitteln. Und nicht so als etwas so, du darfst niemanden daten oder Sexualität ist was Schlimmes, sondern wirklich so, wäre ich hetero gewesen, ich hätte das beste Leben gehabt. Meine Tanten waren da echt immer so super offene und super herzlich. Und ich glaube, dass ich halt immer bei denen lügen musste und immer sagen musste so, ich habe gerade einen Freund, dabei hatte ich keinen Freund. Aber irgendwann war das halt einem so unangenehm, weil man wollte auch nicht anders oder komisch sein.
Musstest du oder dachtest du, du musst?
Ich dachte, ich muss. Okay. Ich glaube, hätte ich gar nichts gesagt, wäre es auch kein Problem gewesen.
Ja.
Aber irgendwann denkt man so, weil man ja selbst weiß für sich, also ich wusste ja schon, seitdem ich im Kindergarten bin, dass ich auf Frauen stehe. Und hab dann irgendwann gecheckt, dass es in der Grundschule gecheckt, okay, gesellschaftlich ist es nichts Positives. Und ich muss es geheim halten. Und dadurch, dass ich wusste, dass etwas ich dachte ja, dass es falsch ist mit mir, konnte ich halt das nicht so gut kommunizieren, im Sinne von, dass ich dann in solchen Momenten auch einfach dieses Selbstbewusstsein gehabt hätte von, nee, ich date einfach gerade nicht oder kein Interesse, sondern ich dachte, ich muss dem Ganzen entgegenwirken. Und ich glaube, deswegen habe ich dann auch in so Situationen gelogen. Und deswegen hätte ich mir auch einfach gewünscht, dass ich damals, also mich viel früher schon geoutet hätte. Wobei ich hätte, also ich hatte mit meiner Tante letztes Gespräch und sie meinte auch, sie weiß nicht, ob wenn ich mich vor 10 Jahren geoutet hätte, ob sie so toll reagiert hätte, wie sie jetzt reagiert hat, weil sie hat unglaublich toll reagiert. Aber sie meinte halt, sie hat auch so einen Lernprozess erstmal damit gemacht. Mhm. Also ohne, dass sie wusste, dass ich queer bin, für sich einfach in ihrem Leben, in ihrer Timeline so.
Ja.
Ja.
Das ist so krass. Also das ist einerseits auch wieder voll die schöne Geschichte, weil das auch irgendwie mir genau diese Hoffnung irgendwie gibt, zu sagen so, ey, da passiert total viel. Und
ja.
Also ich weiß noch, als mein, also ich weiß noch, wie sehr ich mich gefreut habe, zum Beispiel, als mein Cousin seinen Partner geheiratet hat und dann mein Opa, der damals schon Ende 80 war, also jetzt ist er verstorben, ne? Aber wirklich auch sich so ganz schick gemacht hat für diese Hochzeit. Weißt du, so, und da wusste ich irgendwie so, ey, das hätte der, als er selber vielleicht noch 50 oder 60 war, auch nicht auf die Reihe gekriegt.
Ja.
Ne? Und das war irgendwie so, ich dachte so, wow. Also erstmal so, es passiert gesellschaftlich was, aber es ist auch nie zu spät für diesen persönlichen Shift. So, ne? Dass ich wirklich dachte, dieser über 80-jährige Mann bindet sich jetzt ganz schön diese Krawatte um zu der Hochzeit seines Enkels zu gehen. Und ja, das war so ein ganz liebevoller Moment irgendwie, ne? Und
voll schön, ja.
So. Und aber gleichzeitig auch so krass irgendwie für dich, dass du, also ich kann mir das ja auch nur, also ich kann immer nur versuchen, mich reinzuversetzen in diesen Outing-Moment. Und ich finde aber einfach nur von meiner Vorstellung das so krass, oder überhaupt den Begriff Outing, so, weil es ist immer dieses Wunschdenken, ich weiß, da muss man so mal aufpassen, so, weil man sagt so, ja, ich wünsche, alle Menschen wären gleich, dann muss man aufpassen, dass man irgendwie dadurch so tut, als gäbe es keine Diskriminierung, das meine ich aber nicht, sondern das ist ein Wunschdenken, was wäre denn, wenn man sich nicht outen müsste?
Ja.
So, also wirklich, das ist so...
total, ich finde es auch so interessant, weil zum Beispiel bei meinen Cousins und Cousinen, und ich habe echt viele, sind zwar
ich
die meisten zweiten Grades, ja, wir sind eine riesige Familie in München, und bei denen habe ich mich nie geoutet in dem Sinne, also bei zweien von denen vielleicht, als ich jünger war, aber dem Rest nicht. Und das hat sich halt einfach so ergeben, also, und es hat sich auch nie von denen irgendjemand mit mir hingesetzt und gesagt so, warum hast du uns das nicht erzählt, sondern es war dann einfach so. Und es hat gar nicht dieses Outing gebraucht. Also es war einfach so, dadurch, dass sie meine Texte gehört haben und so weiter. Heute hat eine Cousine von mir so einen wunderschönen Text geschrieben. Ich musste auch voll weinen, weil sie darüber geredet hat, so wie toll es ist, dass ich jetzt so zu mir stehen kann und so weiter, ne? Und es ist irgendwie schön, sowas aus der Familie rauszuhören, weil es irgendwie voll was mit mir auch macht. Aber ich merke halt zum Beispiel, bei der Generation muss ich mich nicht outen. Also ich muss jetzt mit niemandem mich hinsetzen und sagen, hey, pass mal auf. Sondern es war so, ah ja, okay. Und alles ist so, wie es davor ist. Also es hat sich nichts geändert. Es ist keiner irgendwie komisch zu mir oder befragt mich zu irgendwas, sondern es ist so, wie es ist.
Voll schön.
Ja, voll.
Und so sollte es, also hätte ich
ja
jetzt natürlich gewünscht, dass das schon immer so,
ja.
Weil ich fand gerade, das ist so ein krass harter Satz, wäre ich hetero gewesen, hätte ich so bestes Dating-Life gehabt. Und dass ich gerade dachte, so ist es so heftig, ne? Weil die Frage ist ja, hätte ich mich einfach, also hätte ich mich nicht outen müssen? Also ich glaube, es wäre eher so dieses, hätte es den Outing-Druck nicht gegeben, wäre sozusagen die in meinem Wunschdenken die schönere Formulierung. Also wenn du das sagst, wünsche ich mir ja nicht für dich, wäre sie mal lieber hetero gewesen von Kindergartenzeit an, sondern so, nee, hätte sie diese Umstände nicht gehabt.
Ja, total,
ne?
Ja,
krass. Nee, insofern glaube ich, dass, also alles, was so in letzter Zeit an aktuellen Songs von dir rauskam, also das ist ja, wie du sagst, ist der Schwerpunkt ja total viel auf queerer Liebe. Und ich glaube total, also für ich kann so von dem bisschen, was ich so vom Musikmarkt, ist auch so ein schlimmes Wort, also von dem, was irgendwie an Musik veröffentlicht wird, was aber irgendwie so bei mir auch ankommt, ist es, glaube ich, schon sehr explizit und sehr special. Und ich hoffe, dass das so eine Hymne sein kann.
Danke,
vielleicht.
Ich hoffe so. Auch, ja. Ja.
Oder nicht eine Hymne, sondern mehrere, aber so, dass du also damit so, ja, einfach Musik zur Identifikationsmusik schaffst. Ja. Mhm. Ich bin ja, sicher, dass das passiert oder dass es schon so ist.
Ja, ich hoffe einfach, dass ich so, weil ich weiß, mir hätte als Kind oder als Teenager total gut getan, so eine lesbische Rapperin zu haben, die über diese Themen so singt und rappt. Das hätte mir voll viel Selbstbewusstsein gegeben. Und ja, und ich hoffe einfach, dass meine Musik, auch wenn ich nicht immer über diese Themen rede oder singe oder rappe, dass es trotzdem für viele so ermutigend ist.
Ja, ich meine, gut, allein Female Rapper ist ja schon auch schon ein Statement.
Ja,
also das
total.
Ist ja auch noch nicht irgendwie equal von dem, was so im Rap ist, irgendwie stattfindet.
Ja.
Ja, also es ist auf jeden Fall super männlich immer noch besetzt.
Total, ja.
Wie ist das eigentlich passiert? Also bist du so eine Kinderzimmer-Productions oder hattest du irgendwie, hast du mit den Boys rumgehangen oder hat jemand dein Talent entdeckt oder?
Nee, ich habe halt immer schon, also seitdem ich schreiben kann, irgendwie Texte geschrieben und habe dann irgendwann Rap für mich entdeckt, habe dann so als Teenie irgendwie Rap-Texte geschrieben, waren im Freizeitheim in meiner Jugend, also ganz viel so, das nennt man hier glaube ich anders, Jugendhaus oder sowas?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Also ich bin auch nicht in Berlin aufgewachsen, sondern in Norddeutschland.
Ich hoffe einfach, alle, die zuhören,
ja,
wissen,
Jugendzentrum.
Genau.
Ja.
In so einem Jugendzentrum. Und genau, und die Älteren dort waren auch immer super supportive und dieses Jugendzentrum war immer sehr supportive. Wir haben zum Beispiel von den älteren Jungs alle irgendwie auflegen gelernt und irgendwie tanzen, wie man so gewisse Dance Moves. Wir hatten so eine Disco da drinnen, was total geil war. Ja. Und wir haben halt total viele von so Hip-Hop-Skills haben wir von den Älteren im Freizeitheim gelernt. Also vor allem von denen, die das halt auch voll gut konnten. Ne? Und es hat aber niemand dort gerappt. Ich war so die Einzige, die gerappt hat. Und wir haben halt dann irgendwie so ein Sommerfest immer gehabt, was mitten in der Stadt stattgefunden hat, wo jedes oder so, da haben sich so paar Jugendzentren zusammengetan und haben halt Performances gemacht. Da habe ich so meine ersten Gigs, also wo ich so zum ersten Mal so live meine Rap-Songs performen durfte.
Wie alt warst du da?
Ich war da 13 oder sowas. Ja.
Oh, wie süß auch,
ja.
Richtig voll zu still drin.
Ja, ne? Und dann wollte ich aber unbedingt meine Musik aufnehmen. Das war mir so ein dringendes Anliegen. Und bin irgendwann zu einem Rap-Battle gegangen, wo nur Jungs waren. Das war in so einem anderen, in so einem anderen Jugendzentrum. Und da waren nur so Jungs und die wollten mich alle nicht battlen. Und dann war so ein Junge da, der meinte so, ja, ich battle dich. Dann habe ich gegen ihn gebattelt, habe das Battle gewonnen. Und dann ist tatsächlich sein bester Freund zu mir gekommen und meinte so, hey, du bist mega gut, willst du nicht bei uns im Studio aufnehmen?
Ja. Ich hab schon gerne gehaut, so eine gute Geschichte.
Ja, und da war ich eben.
Todesmutig du aber auch einfach warst, irgendwie zu sagen, ich gehe jetzt zu einem Rap-Battle.
Ja, es war so eine Dringlichkeit auch wieder, weil ich dachte so, ey, bei mir im Jugendzentrum gibt's niemanden, der Musik, also meine beste Freundin hat so gesungen, wir haben dann immer zusammen Sachen gemacht, aber es gab niemanden, der gerappt hat und ich wollte halt unbedingt Sachen aufnehmen, also, ich wollte das so
aber
sehr.
Aber es kam aus dir heraus einfach.
Ja, ja, total.
Das, ja.
Und dann habe ich dieses Rap-Battle mitbekommen und dachte mir so, okay, let's go. Hab meine älteren Cousine und so, die sind mit mir mitgekommen. Naja, auf jeden Fall bin ich dann so zu meinen ersten Songs gekommen, die ich aufnehmen konnte. Hab dann auch mit anderen Leuten gearbeitet, hatte irgendwann so ein einer meiner engsten Freunde damals, Ismail, der hatte so ein Home-Studio sich aufgebaut. Also immer irgendwie so so mit der Hilfe von Leuten konnte ich dann Sachen aufnehmen. Bei Ismail durfte ich auch immer kommen und ich war die ganze Sommerferien dort und habe meine Songs aufgenommen. Und genau, so ist es dann so entstanden, dass ich meine eigene Musik entwickelt habe. Und natürlich war es damals auch so ein großer Faktor, dass man nicht so einfach Musik aufnehmen konnte, weil du brauchtest einen Laptop oder einen Computer. Also meistens hatten wir damals so Computer. Und dann brauchtest du irgendwie ein Mikrofon, was super teuer war. Also es war alles so teuer. Und wir konnten uns das gar nicht leisten. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich bei anderen ins Studio rein durfte. Und ich bin aber auch so happy, dass es heutzutage nicht mehr so ist, dass du echt so mit den einfachsten Mitteln, wenn du Bock hast, Musik zu machen, Musik machen kannst.
Also erstmal voll schön, dass du diese Geschichte erzählst, weil sie so, ich bei mir rattert es gerade noch im Hirn, weil ich so, ich mache immer so gedanklich so kleine Klebezettel an die wichtigen Sätze. So. Also, weil wir vorhin auf das Paarbeziehungs-, Sexualitätslevel dazu gesagt haben, irgendwie, es wäre schön, so jemand zu haben, mit dem man sprechen kann, so. Also, du hast ja dann, aber musikalisch hast du ja quasi so dann Förderer gehabt. Also, wenn du sagst, hier bei Ismail im Studio durfte ich immer sein, die ganzen Sommerferien. Ich finde das total, ich möchte das sozusagen so unterstreichen oder nochmal so betonen, weil ich finde, dass es total wichtig ist, das zu wissen, dass Lebensgeschichten entstehen, wo Menschen sich gegenseitig Chancen geben und wo Menschen so gegenseitig aneinander glauben.
Ja.
Also das ist irgendwie so, dass jemand sagt so, ey, du bist richtig gut und komm mal zu uns und so. Ja. Das ist, weil es erinnert mich auch gerade daran, ich habe den letzten Podcast, den ich aufgenommen habe, mit Daniel Zillmann, der ist ein queerer deutscher Schauspieler und Moderator. Und es war auch so eine wahnsinnig schöne Begegnung, es war sau heiß an dem Tag, als wir hier gesessen haben und so, haben wir mega geschwitzt, es war richtig nett. Und der ist in Neukölln aufgewachsen und da haben wir eben auch darüber gesprochen, dass er außerhalb von der Schule in der Theatergruppe sich so ausleben konnte. Dass es zwar auch Schultheater gab, aber dass es eben auch, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Jugendzentrum war, aber es war auf jeden Fall eine freie Theatergruppe. Und wo er dann all in gehen konnte. Und eben auch das, was so viele KünstlerInnen eben immer wieder sagen, du hast es so schön mit dem Wort Dringlichkeit gerade, das finde ich total cool, beschrieben so, aber dieses, es ist so in einem drin und es muss so raus, ne? Und das ist irgendwie was ich total krass finde, weil manchmal ist es ja so, dass du denkst, ja, du kennst es vielleicht auch, ich meine, Deutschland ist so ein Land, was voller Neider und alles ist so und dann sagt man, der macht ja nur Musik und ist ja nur erfolgreich, weil sein Vater ist ja schon erfolgreicher Sänger so. Ist ja nur rich, weil er hat riche Eltern. Und es ist schon so, dass es natürlich Einfluss auf bestimmte Dinge hat, aber unabhängig davon gibt es eben Menschen wie dich oder den Daniel und ganz viele andere Menschen, die so diese Dringlichkeit haben und wo du ja nicht sagst, ja, jetzt ist deine Familie ist mega musikalisch und alle, keine Ahnung, deine älteren Cousins haben alle gerappt, sondern so, es kam aus dir raus und du wolltest das. Und das finde ich mega geil, dass du das gemacht hast. Und es ist so, ich finde, das ist so eine schöne Mutmachgeschichte auch.
Ja.
Ja. Und einfach Shoutout an Ismail, dass er dich in sein Studio gelassen hat, weil ich finde, das ist wirklich was ich mir so wünsche, so, dass Leute sich einfach supporten. So, gebt Leuten einfach irgendwie das Material, was sie brauchen. So, gebt ihnen die Stifte zum Malen, gebt ihnen die Mikros zum Aufnehmen, so, gebt ihnen einfach den Support.
Vor allem Ismail war ja genauso alt wie ich. Also wir waren beide 17, 18, so, ne? Also das war jetzt nicht irgendwie so ein älterer Typ, der mich supportet, sondern es war einfach ein Freund von mir, ein guter Freund. Der sich auch dieses Equipment gekauft hat, weil er irgendeinen Ferienjob oder so gemacht hat. Also es war so, ich glaube in der Zeit und auch so in der Umgebung, in der ich groß geworden bin, war man auch darauf angewiesen, dass man sich gegenseitig supportet. Also wir haben uns alle gegenseitig, keine Ahnung, wir hatten alle Eltern, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Wir haben nach der Schule uns alle in diesem Jugendzentrum getroffen und unser Geld zusammengelegt, um uns zusammen Tiefkühlpizza zu holen und die dann dort zu machen. Also es ging viel um Teilen und uns war das allen auch bewusst. Es war gar keine Frage von so möchte ich teilen, sondern es war so, wir müssen teilen, damit wir weiterkommen. Und das checkt man als Jugendliche vielleicht nicht so bewusst, aber dadurch, dass es irgendwie sich auch so ergibt und gar nicht so anders geht, ist es auch etwas, was man dann so mit sich trägt. Ich habe zum Beispiel auch mein erstes Musikvideo habe ich mit Microsoft Paint gemacht und ja wirklich.
Wie geht das?
Und pass auf und
ich bin jetzt schon impressed.
Ja und Movie Maker.
Geil.
Und ich hatte aber keinen Laptop. Und ich weiß noch, Alma, Shoutout an Alma. Alma hatte einen Laptop. Und ich weiß, dass ich jeden Nachmittag nach Schule, ich bin zu Alma gegangen, habe mich da hingesetzt in ihr kleines Kinderzimmer. Und ihre Eltern waren schon irgendwann immer so, die waren nicht pissed, aber die waren halt so, es ist jetzt Nacht. So, ja. Ne, du musst schlafen, du hast morgen Schule, sagt deiner Freundin, die soll nach Hause. Und Alma war so süß, ne? Und ich bin dann teilweise, habe ich mich versteckt oder bin aus dem Fenster rausgegangen, so. Aber ohne Almas Laptop und ohne, dass Alma mir das ermöglicht hätte, hätte ich niemals mein erstes Musikvideo gemacht. Und es ist immer noch auf YouTube. Und das Witzige ist, es ist auch nicht über meinen Kanal auf YouTube, sondern über den Kanal von meiner besten Freundin Evelyn. Shoutout an Evelyn. Weil die halt einen YouTube-Kanal hatte irgendwie. Und ich hatte das, nee, ich weiß auch nicht, weil ich keinen Laptop oder nichts hatte. Und ist bis heute noch über ihren Kanal. Aber das zeigt halt so, wie sehr dieses Zusammenarbeiten und so solidarisch miteinander sein und so sich gegenseitig pushen, ne, das hat sich durch meine ganze Musikkarriere gezogen. Und deswegen konnte ich auch als Independent-Künstlerin so weit kommen. Das ist nicht, weil ich ein Marketing-Genie bin oder irgendwie reiche Eltern habe oder irgendwas, sondern das ist einfach nur dadurch entstanden, dass so viele Leute an mich geglaubt haben und mir geholfen haben in Situationen, wo ich es mir nicht leisten konnte. So wie, das will ich auch noch kurz erzählen, so wie das Musikvideo, was jetzt zum Beispiel rauskommt oder bei den Leuten, die das jetzt hören, wahrscheinlich schon rausgekommen ist. Ebru Story, die Regisseurin ist unfassbar krass, die DOP ist also es sind so krasse Leute an dem Projekt. Ich hätte mir dieses Musikvideo nicht leisten können. Ich hätte es einfach mir nicht leisten können. Und es ist nur so geworden, wie es geworden ist, weil diese Leute einfach alle gesagt haben, hey, uns ist wichtig, dass diese Geschichte erzählt wird und dann kriegen wir das auch irgendwie hin. Und das ist halt wieder für mich so ein solidarischer Akt zu sagen, so all diese tollen Frauen, die gesagt haben, hey, wir helfen dir, deine Geschichte zu erzählen, weil es für uns auch wichtig ist.
Wahnsinnig schön. Also ich habe gerade fast schon ein bisschen Tränen in die Augen bekommen, als du also Alma und Evelyn und all das. Und du hast es einfach so wahnsinnig schön gesagt, ne? Und das ist so zentral irgendwie, das so zu unterstreichen und zu sagen, so, also du sitzt natürlich hier einerseits als Künstlerin, als Musikerin, als Rapperin, aber das, was du sagst, ist ja auf alles übertragbar, ne? Also kann man ja auch außerhalb der Kunst irgendwie
total
sich angucken, ne? Also Gemeinschaft zu kreieren und du hast es gerade, also da habe ich schon gedacht, ah, okay, das will ich auf jeden Fall irgendwo als Zitat haben, als du gesagt hast, hier uns war das gar nicht bewusst und es stand gar nicht zur Debatte, ob wir teilen oder nicht, sondern es war sozusagen eine Notwendigkeit auch einfach, ne? Und die uns vorangebracht hat, so ungefähr. Du hast es gerade so perfekt ausgedrückt, ich höre es mir später an. Finde das einfach total so, also ich finde, das lässt sich so schön übertragen und ich habe jetzt tausend Gedanken, mein Hirn rastet jetzt gerade aus, weil ich möchte zum Beispiel an Schulthemen anknüpfen, weil ich irgendwie denke, das Schulsystem ist so kompetitiv mit diesen Noten und wie ist der Notendurchschnitt und wer ist besser und schlechter. Ja. Und es ist überhaupt nicht darauf angelegt, auf dieses gemeinschaftliche Lernen. Das ist so das springt in meinem Kopf. Dann ist eine Frage in meinem Kopf, weil du gerade gesagt hast, diese ganzen tollen Frauen, ob du glaubst zum Beispiel, dass das was speziell weibliches ist, ob das auch was strukturell weibliches ist oder ob du glaubst, dass das irgendwie auch mit männlich gelesenen Personen möglich ist, irgendwie so eine Solidargemeinschaft zu kreieren. Mhm. Das ist eine Frage, die so genau, vielleicht stelle ich die einfach, bevor ich jetzt noch mehr vor mich sprudel. Aber du merkst, du hast so gerade so irgendwie so vier Knöpfe gleichzeitig gedrückt bei mir. Ja.
Ich muss sagen, ich habe auch zum Beispiel Mirza Oderbosche ist auch ein krasser Regisseur, der sehr viele Musikvideos von mir gemacht hat. Unter anderem so Canic for Life oder Punani Power. Und Also ich habe auch viele Typen, auch mein Produzent, der größtenteils mein Album produziert hat, Wally P, all diese Typen, die ich, also ich habe auch sehr viel Glück mit den Männern gehabt, die ich, also nicht mit allen, aber mit den meisten, würde ich sagen, die mich über meine Karriere hinweg begleitet haben und supportet haben. Und ich glaube, dass bei denen diese Dringlichkeit oder dieser Support auch von wo kommt, wo so ein Mirza, der kennt meinen Background, der weiß, was es bedeutet, als ja kurdisch-alevitische Frau, also was ich so durchmache, auch wenn er nicht den gleichen Background hat. Aber ich glaube, da ist so so eine Liebe auch da und eine Freundschaft da, wo man sich gegenseitig supporten möchte. Und ich glaube, dass es nicht auf Frauen zu, also ich könnte es bei mir in meiner Erfahrung nicht darauf reduzieren, ob es jetzt Frauen oder nicht-binäre Personen nur sind, sondern es sind wirklich einfach, es gibt zum Glück sehr viele Menschen, ne, die also gute Menschen einfach, die ein reines Herz haben und ein schönes Herz haben und die auch wissen, dass wenn man etwas kreiert, also dass es nicht nur darum geht, dass ich jetzt irgendwie damit erfolgreich werde oder die sagen können, ich habe dieses Video directed, sondern es geht auch darum, dass wir unsere Geschichten erzählen. Und das ist, glaube ich, so diese jetzt wieder Dringlichkeit, die bei uns allen so den Antrieb liefert, warum wir das dann machen.
Ich kann gar nichts dazu sagen. Das ist total schön. Ja, ich fühle mich so im positivsten Sinne gerade von dir ausgedribbelt mit meiner mit meiner Frage, weil ich das so ja, auf so Geschlechter Qualität quasi sozusagen. Also ich habe eine Frage nach Geschlechterqualität oder strukturellen Eigenschaften gestellt und du hast es einfach, du hast mich auf eine schöne Art ausgedribbelt zu sagen, sondern es gibt einfach Menschen mit reinem Herzen, mit einem schönen Herz und ich glaube, das möchte ich einfach nur nochmal genauso sagen, wie du es gesagt hast, musst du sagen, ja genau, ich glaube, das ist die beste Antwort, die man dazu geben kann. Du hast mich gerade ein bisschen sprachlos gemacht. Das passiert auch selten. Ich bin sonst gut im Reden und ich bin auch gut im Fragen. Ich habe jetzt noch mehr, also weil mein Hirn sitzt auch so.
Noch mehr Marke.
Ja, also bei mir ist schon immer sehr viele Räume mit offenen Türen, aber ich muss schon immer so entscheiden, wo ich hingehe, aber ich sehe so alle offenen Türen immer gleichzeitig. Mhm. So visualisiere ich mir ganz oft so meinen Hirn. Ja. Und es gibt auf jeden Fall, also was du gerade gesagt hast, wo ich glaube ich am ehesten anknüpfen kann oder irgendwie den Faden weiterspinnen kann, ist generell das Geschichten erzählen, weil du hast es jetzt glaube ich ein bisschen eben auch auf so Herkunftsgeschichten, ne? Wenn du sagst kurdisch-alevitisch und dass das eben auch was ist, was verbindet, ne? wenn jetzt irgendwie ein Produzent vielleicht selber eine Migra-Geschichte hat oder so, dass das irgendwie ein größeres Grundverständnis füreinander gibt. Da bin ich ja auch als deutsche Kartoffel sozusagen, kann ich ja auch nur erahnen, was das bedeutet. Und mich immer auch nur von allen meinen Migra-FreundInnen auch educaten lassen und kann einfach nur die sein, die irgendwie Fragen stellt und sich auch die Geschichten erzählen lässt. Wenn ich das tue, also wenn ich mir Geschichten erzählen lasse, eben auch besonders gerade von, also es ist irgendwie ein sehr, nicht nur gesellschaftlich, sondern wirklich auch in meinem persönlichen Freundeskreis ist es ein unheimlich aktuelles Thema. Also es ist, wie du das ganz am Anfang gesagt hast, gerade sehr auf meiner Timeline. Also auch, dass FreundInnen, die ich zum Teil schon Jahre kenne, mir aber jetzt erst in diesem Jahr ihre Fluchtgeschichte erzählt haben, zum Beispiel. Ne? Oder so, das eine gute Freundin von mir, die eben als 10-Jährige dann sagt, so wie sie hinten im Auto lag und die ist Kosovo-Albanerin und ist eben wirklich gesagt, so ja, ne? Ich lag als 10-jähriges Mädchen hinten auf der Rückbank und wir mussten in Flaschen pinkeln und so weiter. Mhm. Und ich höre diese Geschichte und denke, es macht ja trotzdem was mit mir, weil ich irgendwo auf eine Art und Weise relaten kann, nämlich, dass ich eine andere Kindheit hatte und dass ich diese Art von Ängsten in meiner Kindheit überhaupt nicht aushalten musste. Dass ich aber meine Ängste, die ich als Zehnjährige hatte, trotzdem eine Relevanz hatten für mich, weil ich ja eben das nicht in diesen Bezug stellen konnte. Und darüber nachzudenken, was eigentlich so Leid, Schmerz, Freude, alle Gefühle, aber auch so zum Beispiel auch Werte und auch Worte für jeden Menschen irgendwie auch so viel Unterschiedliches bedeuten können. Und dass es eben über die Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, wir uns helfen können, zu verstehen, ne? Und zu verstehen, dass wir sie auch nicht alle in dasselbe Raster einordnen müssen. Ne? Dass es einfach sein kann, dass ich, wenn jetzt ein Kind Angst vor Spinnen hat, dann darf man das ernst nehmen, dann darf man diese Angst vor Spinnen ernst nehmen, aber man kann trotzdem sagen, ja, aber es ist, und es darf daneben eine andere Geschichte existieren, wo ein Kind Todesangst hatte, und dann kann man für sich selber gucken, wie möchte ich damit umgehen und wie möchte ich mit diesen Geschichten umgehen, wie möchte ich die für mich bewerten, und ich kann mit diesen Menschen in Liebe sein und kann die fragen, was sie brauchen, wenn ich, ohne dass ich irgendwie den Schulnoten geben muss. Weißt du, was ich meine? Ja. So, also ich muss sie nicht bewerten im Sinne von, was ist wichtiger oder was ist krasser, sondern ich kann einfach sehen, okay, this is your personal story and this is your personal story. Mhm. Und ich bin die Person, die zuhört und die Fragen stellt. Und automatisch macht das etwas in mir. Für mich persönlich, ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen so ist, aber dass ich dann einfach anfange zu reflektieren und zu gucken, was bedeutet das eigentlich für mich, und kann ich daraus sogar irgendein Learning mitnehmen? Oder kann ich jetzt, was wäre jetzt ein solidarischer Akt? Ne? Was ist manchmal, also was wäre jetzt zu sagen so, hey, kann ich dir helfen, deine Geschichte zu erzählen? Oder möchtest du irgendwas von mir? Oder so, und einfach ohne von so einer, aus so einer Mitleidsnummer heraus darüber zu sprechen, sondern auf Augenhöhe in einer Solidargemeinschaft zu sagen, wir müssen nicht alle dieselben voraus. Vielleicht ist es auch sehr hippie-mäßig gedacht von mir, aber so, also ich habe auf jeden Fall so ein Hippie-Herz, dass ich mir so vorstelle, dass es eben möglich ist, zusammen in einem Raum zu sein mit unterschiedlichen Herkunftsgeschichten und sich die gegenseitig anzuhören und zuzuhören und Fragen zu stellen.
Ja, voll. Ich meine, bei mir ist ja auch so, zum Beispiel, ich habe eine meiner engsten Freundinnen, sie ist auch Kurdin, kommt auch aus der, also ihre Eltern kommen aus der gleichen Gegend wie meine Eltern, aber ihr Papa war politischer Gefangener in der Türkei, die haben auch eine Fluchtgeschichte, und mein Großvater ist einfach als Gastarbeiter gekommen und meine Mama und so weiter sind nachgezogen. Die haben auch verschiedene Stories so durchgemacht, aber natürlich bei ihr ist nochmal so eine andere Story von so, dass ihr Papa seine Eltern sehr lange nicht sehen konnte, weil er nicht in die Türkei darf. Und bei mir ist es halt natürlich dann einfacher gewesen, so. Und gleichzeitig aber haben meine Eltern auch sehr viel durchgemacht hier, was ihre Eltern auch durchgemacht haben. Also es ist auch in meinen Circles oder in meinen Bubbles, wo man so von außen vielleicht denken würde, ah ja, ungefähr gleicher Leidensweg der Familie oder was auch immer. Es ist so unterschiedlich, was wir alle erlebt haben und wie wir hierher gekommen sind. Und ich weiß zum Beispiel, dass es ein großes Privileg von mir ist, dass ich in München so eine riesige Familie habe. Also ich bin in einer sehr großen alevitischen, kurdischen Gemeinschaft aufgewachsen. Ne? Und ich kenne aber auch Leute, die zum Beispiel die einzigen Aleviten waren in dem deutschen Dorf, wo sie aufgewachsen sind. Und es dort sehr viele Faschos gab, also türkische Faschisten, die ihnen das Leben erschwert haben. Also ich kenne auch, ich check auch so meine eigenen Privilegien, die ich in diesem Kreis habe, und versuche da auch nicht so zu tun, dann als hätten wir alle die gleiche Leidensstory oder oder wie du gesagt hast, jetzt so super mitleidig an diese Story rangehen, sondern einfach registrieren und wahrnehmen, dass wir alle verschiedene Stories haben, wie wir hierher gekommen sind. Oder wie unsere Lebensrealität hier aussieht.
Und das ist nämlich das Schöne an dem Geschichten erzählen. Ne? Und das ist ja das, wenn man es jetzt wieder so fast ein bisschen profan sagen will oder sogar pathetisch, darum geht es ja in der Kunst. Ne? Also egal, mhm, welche Kunstform, also ne, bei dir ist es jetzt eben die Musik, mhm, dass du über deine Musik eben einfach Geschichten erzählst, so, und mhm, dass das eben aus dir selber herauskommt, und manche sind autobiografisch geprägt und manche vielleicht ja auch gar nicht. So, das, ja, ist, und das ist ja deine künstlerische Freiheit, einfach die Geschichten zu erzählen, die du erzählen möchtest, und mhm, du bist keine Journalistin und irgendeiner Wahrheit verpflichtet, ja, aber du erzählst Geschichten, mit denen du emotional verbunden bist und die mit einer Dringlichkeit aus dir heraus wollen und müssen und glücklicherweise auch kommen. Und das finde ich, unheimlich schön, das auch immer wieder so anzugucken. Also vielleicht ist das, was ich dir, als ich dir versucht habe zu erklären, was so mein Purpose mit diesem Podcast ist, weil ich eben auch viele Jahre so Komplexe hatte, dass ich dachte, ich bin gar keine, also ich wäre so gerne Künstlerin, aber ich bin es, mhm, nicht. Ne? Selbst in der Fotografie habe ich immer gesagt, ja, machst du denn auch so Kunst? Und dann habe ich gesagt, nein, 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 ich bin keine Künstlerin. Ach, krass. Also das war immer, mhm, so, also ich wollte auch gar nicht so gesehen werden, und ich habe immer so ein bisschen fast eher damit kokettiert zu sagen, nee, ich, es ist für mich ist ein Handwerk und ich mache, ja, das, was die Menschen, womit die mich beauftragen oder so. Das stimmt gar nicht so, ne? Also das ist das, aber ich, mhm, ich habe mir das nicht zugetraut, so, ne, zu sagen, so, dass ich eine eigene Bildsprache habe,
ja,
und dass diese Sprache auch etwas erzählt. Selbst bei einem kommerziellen Auftrag, weil es ja, mhm, trotzdem egal ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Musikerin fotografiere, mhm, dann ist es ja meine Bildsprache, die dann eben dadurch auch nochmal wirklich ihre Geschichte, natürlich, miterzählt. Selbst, ja, wenn sie mir vorher sagt, bitte achte darauf und darauf. Ja. Was ja das Schönste ist, wenn man das irgendwie als mhm, Team, als gemeinsam etwas kreiert. Und ich hatte vorhin das Gefühl, ich bin in fast in so ein unsicheres Reden gerade gekommen, weil ich irgendwie meine Gedanken erstmal sortieren musste. Aber im Endeffekt ist das, was ich, glaube ich, auch so liebe und was auch übrigens auch ein übertriebenes Privileg ist, diesen Podcast machen zu dürfen, mhm, dass das ein Raum ist, in dem Geschichten erzählt werden dürfen, ja, ohne also ohne irgendwie mit irgendeinem kommerziellen Druck dahinter oder mit irgendeiner, mhm, bestimmten Thematik, sondern wie ich schon vorher gesagt habe, ich weiß nicht, worüber wir reden.
Ja.
Ne? Also es hätte alles sein können. Es hätte auch, mhm, sein können, dass wir total auf München hängen bleiben als Thema. Oder eben über dein Aufwachsen oder Queerness, ja, oder, ja, so. Natürlich. Und ich glaube irgendwie, wir sind jetzt so beim Geschichtenerzählen und bei Solidargemeinschaften irgendwie angekommen. Mhm. Und das ist so, ich wusste das vorher nicht, dass das passiert. Und du wusstest es auch nicht.
Nee,
aber,
ja,
ich finde es gerade so, also ich glaube, ich möchte es einfach nur so festhalten, dass es so ein wholesome Moment ist. So, dass, ja, ich denke so, ja, ja. Alle, die zuhören, so bitte macht es auch, bitte sprecht einfach frei mit Menschen.
Voll.
So, ja.
Ich glaube auch, dass wir alle viel mehr lernen müssen, einfach zu reden. Also nicht, ich hab oft das Gefühl, dass Leute denken, dass Gespräche irgendwie ein bestimmtes Ziel haben müssen oder einen bestimmten Grund haben müssen. Und ich finde es so witzig, zum Beispiel meine Mama hat sehr lange bei der Post gearbeitet, am Schalter, und sie ist immer nach Hause gekommen und hat mir so viele Geschichten erzählt und war so, ja, heute war dann eine Frau da, die ist Anwältin oder die ist auch Architektin, und dann habe ich ihre Karte genommen und die hat mir so viel erzählt, und ich war immer so, Mama, wie schaffst du es, Leute kennenzulernen, weil du weißt ja, wir wissen alle, ja, wie es ist bei der Post, man geht hin, man gibt sein Paket ab, etc., ne? Und meine Mama hat es halt immer geschafft, irgendwie Gespräche anzubandeln, oder sie hat sich halt für die Menschen interessiert. Und ich merke jetzt, desto älter ich werde, ich eigne mir das von ihr an.
Ich liebe sie jetzt schon.
Ja, und fang halt einfach Gespräche an in der U-Bahn, auf dem Weg, unterwegs. Und ich glaube, das hilft uns als Gesellschaft auch, uns nicht so einsam zu fühlen, aber gleichzeitig auch, um zu checken, so, wir müssen uns nicht alle verkapseln und selbst isolieren, sondern am Ende des Tages haben wir alle Ängste, wir haben alle den Wunsch, glücklich zu sein, gesund zu sein, etc. Und wir freuen uns alle über Komplimente, wir freuen uns alle darüber, wenn es uns gut geht. Also es gibt so viel, was uns verbindet, es gibt viel mehr, was uns verbindet, als was uns trennt, und das ist so ein Klischeesatz, aber ich finde, man merkt es, sobald man sich einfach mal frei mit Leuten unterhält, ohne irgendwie sich zu denken, ah ja, ich muss mich jetzt mit der Person unterhalten, weil ich brauche diese Information oder ich will an diesem Punkt im Gespräch. Übrigens funktioniert das auch beim Flirten. Das ist immer meine Nummer eins Regel, habe ich wirklich von einer meiner besten Freundinnen gelernt. Oft trauen sich Leute nicht im Club oder in der Bar oder irgendwo jemanden anzusprechen, ne? Weil wir schon in unserem Kopf ein Ziel haben. Wir wollen diese Person kennenlernen, im besten Fall daten oder dass halt, keine Ahnung, dass an dem Abend vielleicht noch was passiert, was auch immer. Wir gehen immer mit einem Ziel dran und dadurch, dass man Angst hat, dieses Ziel könnte scheitern, traut man sich nicht. Wenn man aber einfach nur ohne Ziel, ohne sich zu denken, ich hoffe, das wird ein Flirt oder ich hoffe, das wird irgendwas, an so etwas rangeht, es ist so easy. Man kann wirklich, ich habe schon Flirts gestartet mit einfach nur mich an der Bar neben die Person zu stellen und einfach nur, keine Ahnung, wenn die gerade über was geredet haben mit den Friends, irgendwie kurz einzusteigen oder ich versuche mir mal vorzustellen, dass es halt irgendwelche Friends von mir sind oder ne, also so kein Ziel haben und dieses Ziel haben, ich finde, das blockiert uns.
Ich denke darüber nach.
Wirklich, das hilft so sehr.
Ja, ja, es klingt gut, was du sagst. Ja. Aber du bist ja auch schon mit 13 so mutig gewesen, zum Rap-Battle zu gehen.
Nee, aber ich muss sagen, ich war auch sehr lange sehr schüchtern, was Flirten angeht. Und dieser Tipp hat mir sehr viel geholfen. Der hat mir extrem viel geholfen. Und die Freundin von mir ist echt so ein Pro, was Flirten angeht.
Ah, okay. Wie heißt die?
Shoutout an Sue, wirklich.
Coach die.
Yeah.
Soll ich mit der mal so, Flirt-Coach?
Auf jeden Fall. Also wenn du...
So als Gegenpart zu diesen ganzen schlimmen Typen, die so im Internet unterwegs sind und irgendwie den Dudes erklären, wie sie Frauen ansprechen.
Sie wäre der perfekte Gegenpart.
Ja,
weil
geil.
Sie hat recht.
Ihr Lieben, wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt euch inspirieren lassen oder hattet einfach Spaß beim Zuhören. Wie immer gilt, wenn ihr euch über den Podcast hinaus mit Selbstreflexion und Achtsamkeit beschäftigen wollt, guckt gerne auf einguterplan.de vorbei oder auf der Instagram-Seite von einguterplan. Ansonsten hier noch der heiße Tipp, bald ist Weihnachten, es ist die perfekte Zeit, um sich um Geschenke zu kümmern und ob ihr es glaubt oder nicht, niemand bezahlt mich dafür, dass ich euch das sage, aber ich benutze einguterplan seit 8 Jahren und er hat mein Leben wirklich besser gemacht. So, Herzensempfehlung, bis in 14 Tagen, alles Liebe, eure Birte.